freue mich für die Einladung. Ich hoffe, dass der Arm noch hält beim Umblättern. Aber ich habe den Kraftsport auf Anraten des Arztes gemacht. Also, aber es war vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal, man muss langsam machen. Ja, der Predigttext wurde ja schon vorgelesen und wir haben hier zwei Fischdosen. Ich glaube, das hatte Jesus noch nicht, aber die Fische, die drin waren und die fünf Brote, genau. Ich habe vor einigen Tagen in der S-Bahn gesessen und da fingen auf einmal zwei Leute, ich weiß nicht warum, einen Streit an und schrien darum, wie am Spieß. Und dann stieg der eine aus, es kam Gott sei Dank nicht zu einer Rangelei. Und dann sagte der Mann, der auch mit rumgeschrien hat, ich bin der friedlichste Mensch der Welt. Ja, das passt irgendwie nicht zusammen. Also, wer und wie wir sind, das zeigt sich eben an dem, was wir tun. Wenn man rumschreit und Krawall macht, kann man nicht sagen, ich bin der friedlichste Mensch. Ja, bei Jesus ist es genauso. Seine Wunder, die Jesus getan hat, sind ja nicht bloß Wunder. Im Johannesevangelium heißen sie auch Zeichen. Und Zeichen, das, was Jesus getan hat, zeigt, wer er ist. Hier speist er mehr als 10.000 Menschen. Es sind hier von 5.000 Männern die Rede. Wenn man jetzt noch Frauen und Kinder, die wahrscheinlich auch teilweise mit dabei waren, dazu rechnet, waren es bestimmt über 10.000 Menschen. Aber auch 5.000 wäre schon eine stattliche Zahl. Ja, das Zeichen, das Jesus tat, Vers 14, als die Menschen das Zeichen sahen, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Weiß jemand, auf wen sich das bezieht? Mose, genau. Genau, Jesus, aber hier wird es zurückbezogen auf Mose. In 5. Mose 18, Vers 15, da sagt Mose selbst, 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich, das sagt Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Und damit ist das eine Prophetie auf Jesus. Und sie sagten, das ist der. Ja, und wie kamen die da drauf, ausgerechnet bei der Speisung der 5000 auf Mose? Ja, ganz einfach. Durch Mose hat Gott dem Volk Manna gegeben. Er hat sie gespeist. Und so hat der Vater durch Jesus Christus die 5000 gespeist. Jesus dankt, heißt es hier ausdrücklich, er dankt wem? Er dankt dem Vater und speist das Volk. Und es ist ja kein Zufall, dass im 6. Kapitel in der Fortsetzung Jesus seine berühmte Brotrede hält und die gipfelt hier in den Worten 33 bis 35. Jesus sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Und jetzt kommt's. Da sprach Jesus zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. Ja, das ist also das Zeichen, Jesus ist das Brot des Lebens und das Zeichen, was er getan hat, er hat 5000 oder mehr Leute mit Brot und Fischen gespeist. Aber ich will heute Morgen über was anderes predigen. Es ist ja einmal eine Geschichte, die ja hier mit dem Brot des Lebens zu tun hat und mit dem Brotwort Jesu gipfelt. Aber ich möchte heute Morgen mal einen Blick auf etwas anderes werfen, was hier in der Geschichte auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Es ist nämlich auch eine Prüfungsgeschichte. Vers 5 und 6. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn Jesus wusste sehr wohl, was er tun wollte. Also Jesus speist hier nicht nur die 5000 und tut dieses Zeichen als Brot des Lebens, sondern er prüft auch. Und da habe ich drei einfache Teile. Was prüft Jesus, wen prüft er und wie prüft er? Zunächst mal, was prüft Jesus? Prüfungen sind ja ein heißes Thema. Vielleicht kennen einige noch, sich erinnern an ihre Ausbildungsprüfung. Vielleicht liegt die auch schon länger zurück. Führerscheinprüfung. Ich habe vor 10 Jahren eine LKW-Führerscheinprüfung gemacht. Da plauderte der Prüfer so munter daher während der Fahrt von seinem Hund. Und ich bin schnurstracks über ein Stoppschild drüber gefahren, ohne anzuhalten. Weil ich mache das immer so, wenn kein Auto kommt. Aber bei der Führerscheinprüfung ist das absolut, darfst du nicht machen. Musste ich sie wiederholen, beim zweiten Mal habe ich sie dann bestanden. Ja, Führerscheinprüfungen, Abschlussprüfungen, Abiturprüfungen, auch Gegenstände werden Prüfungen unterzogen, zum Beispiel die TÜV-Prüfung. Da muss unser Auto dann unter der Prüfung unterzogen werden. Ja, und da ist ja, egal welche Prüfung das ist, es ist doch immer die wichtigste Frage, was kommt denn an der Prüfung dran? Was muss ich lernen? Ich habe so viel über LKWs gelernt, das habe ich alles wieder vergessen. Wie viel Stunden man da fahren darf, die Höchstgeschwindigkeit, das weiß ich noch, weil fast alle LKWs fahren zu schnell. Aber was kommt denn dran? Wenn ich eine Abschlussprüfung habe, eine Meisterprüfung, ja, dann brauche ich kein Autowissen, dann muss ich ein Meisterstück abgeben, dann muss ich Rede und Antwort stehen. Muss ich das auch können, ist ja immer die Frage, kommt das dran? Und wenn das jetzt hier heißt, Jesus prüft, wäre doch mal eine interessante Frage, was kommt denn bei Jesus dran? Verkehrsregeln? Nein. Mathematik? Nein. Ich kenne keine einzige Frage, die mit Mathematik zu tun hat. Ja, was kommt denn dran? Ganz einfach, Glaube. Das Thema ist Glaube. Der Glaube bzw. unser Vertrauen steht auf dem Prüfstand. In Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 2 heißt es: Meine lieben Brüder, erachtet es für manche Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung, man kann auch sagen Prüfungen, fallt. Warum? Ist doch nichts Schönes. Warum? Weil ihr wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Also eine Prüfung an sich ist nichts Schönes. Aber wenn man durch ist und es bestanden hat, wächst die Geduld, die man bei der nächsten Prüfung dann hoffentlich zur Verfügung hat. Denn Glaube heißt Vertrauen. Unser Vertrauen auf Jesus wird auf den Prüfstand gesetzt. Und Vertrauen richtet sich, und das ist das Problem, auf Dinge, die wir nicht sehen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7. Da schreibt Paulus, Kapitel 5, Vers 7, denn wir wandeln im Glauben, der wird geprüft, und nicht im Schauen. Ja, man würde so gern mal was sehen, aber selbst der Apostel Paulus, der im dritten Himmel entrückt war und den Auferstandenen auch gesehen hat, er sagt, mein Missionsdienst besteht darin, dass ich im Glauben wandle und nicht im Schauen. Und in Kapitel 4, Vers 18, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und wenn wir im Epheserbrief lesen, wie das geht, dann betet Paulus, öffne uns die Augen des Herzens, dass wir sehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Was sichtbar ist, ist zeitlich. Alles wird irgendwann einmal vergehen, auch die Prüfungen. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Gott sei Dank. Also die Not, die wir haben, ist sichtbar. Und manchmal ist es sehr sichtbar, wie bei den Ägyptern, als sie vom Roten Meer standen und das Heer des Pharaos sehen. Das war sichtbar. Und da kriegt man Angst. Und Gott ist unsichtbar. Und wenn er unsichtbar ist, denken wir, vielleicht ist er gar nicht da oder vielleicht gibt es ihn gar nicht oder vielleicht haben wir uns das nur eingebildet. Ja, Jesus stellt unseren Glauben auf den Prüfstand, damit unser Glaube bewährt wird und damit der Glaube ja, Kraft bekommt. Ich habe mal gelesen, dass Gärtner die Palmen, Kokospalmen aufziehen, dass sie den Palmen, wenn sie klein sind, Steine drauflegen, dass sie nicht hochschießen. Und das ist aber nicht, um die Pflanzen zu quälen oder am Wachstum zu hindern, sondern das ist daran, dass der Saft und die Kraft in die Früchte geht. Und so ist das auch hier, wenn der Glaube auf dem Prüfstand steht. Was wird geprüft? Jesus prüft unseren Glauben. Jetzt ist die zweite Frage, wen prüft denn Jesus? Prüfungen haben irgendwie alle Menschen, egal ob sie an Gott glauben oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal frage ich mich, wie Atheisten oder Menschen, die dem Glauben völlig gleichgültig gegenüberstehen, mit solchen schweren Zeiten umgehen, wo die Party vorbei ist. Ich habe zumindest in Krankenhäusern und Altenheimen auch viel Bitterkeit gesehen, dass Menschen verbittert sind, dass sie fragen, ja, wenn es einen guten Gott gibt, warum liege ich denn hier? Und manche, die sind überhaupt nicht mehr ansprechbar auf Glaubensfragen, die wehren sofort ab und weisen das von sich und tragen ihre Last alleine. Also beneide nie einen Atheisten, wenn er noch so viel Geld hat und Einfluss und Reichtum. Ich würde nie einen Atheisten beneiden. Ja, Glaubensprüfungen, also Probleme haben alle Menschen, aber Glaubensprüfungen sind speziell für Nachfolger, für Jünger Jesu. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, je näher wir an Jesus sind in der Nachfolge, desto mehr Prüfungen wird er uns auferlegen. Philippus war ja nicht nur irgendein Jünger, er war ja sogar einer der 12 Apostel. Ich habe bei der Vorbereitung mal nachgelesen, was über den Philippus so bekannt ist. Und ich habe gelesen, dass der auf dem Gebiet der heutigen Ukraine missioniert hat und dort auch irgendwo, nach der Tradition zumindest, begraben liegt. Also so ein ganz hingegebener Apostel und Missionar. Und der wird jetzt drangenommen. Jesus fragt nicht irgendjemand, sondern der Philippus ist jetzt dran. Und bei uns ist es so, dass wir nicht immer dran sind, aber wenn wir dran sind, nimmt Jesus uns auch, ohne dass wir uns gemeldet haben, dran. Ich weiß, dass es viele Vorstellungen gibt, auch manchmal werden die auf christlichen Videos verbreitet. Je näher wir an Jesus sind, desto weniger Sorgen haben wir, weil wir geben sie ja gleich ab. Je näher wir an Jesus sind, desto gesünder sind wir. Je näher wir an Jesus sind, desto fröhlicher wird das Glaubensleben. Ja, das ist sicher der Fall, der Frieden und die Freude bewahren unsere Herzen und Sinne. Aber das heißt nicht, dass Jesus uns versprochen hat, uns wie so ein Hubschrauber über die Probleme hinweg zu fliegen, sondern wir müssen da meistens sogar mitten durch. Es gibt schon, dass es manchmal wie so ein Hubschrauberflug über die Probleme gibt, aber das ist eher die Ausnahme. Jetzt ist Philippus an der Reihe. Und jetzt kommt die wichtigste Frage, finde ich zumindest. Wie prüft denn Jesus den Glauben? Und auch hier kann man in der Geschichte eigentlich ganz einfach die Antwort geben, indem er seine Leute an ihre Grenzen führt. An ihre Grenzen. Das ist mir heute Morgen im Auto nochmal eingefallen, dass jetzt keine Angst bekommt, Gott prüft uns so, wie wir das können. Das heißt mal, dass er uns nicht prüft über unsere Kraft. Also einem Grundschüler legst du keine Abituraufgaben vor. Einem Gesellen, der eine Gesellenprüfung ablegt, verlangst du keine Meisterprüfung. Und es sagte mal der Ausleger Wilhelm Busch, die Apostel haben apostolische Prüfungen bekommen. Wir sind keine Apostel. Wir sind vielleicht ganz normale Christen und Gott weiß, wie wir ticken. Er kennt uns besser als wir uns selber. Und er passt auch diese Prüfungen und die Schwierigkeiten an unser Leben an, nach unserem Maß. Gott sei Dank. Also er führt seine Leute an ihre Grenzen und die Grenzen erleben wir in Not- und Mangelsituationen. Und jetzt kommt hier was ganz Schönes, vielleicht habt ihr es in der Schriftlesung irgendwie mitgehört. Wo lässt Jesus denn die Leute sich lagern? Auf grünem Gras. Und an was erinnert uns das grüne Gras? Ja, er weidet, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Augen. Wir können auch übersetzen, er weidet mich auf grünem Gras. Dem Johannes war das irgendwie wichtig, das zu überliefern, dass die nicht nur sich auf den Boden gesetzt haben, sondern auf grünes Gras. Ja, und jetzt ist es so, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und Jesus sagt von sich in Kapitel 10, ich bin der gute Hirte. Und im Psalm 23, ich hoffe, dass jeder ihn auswendig kann, wenn nicht, lernt ihn noch, da ist nicht zu spät dafür. Da kommt auch der Vers, und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, und dann fürchte ich kein Unglück, du bist bei mir. Also das gehört auch dazu. Es steht nicht, Jesus führt uns über das dunkle Tal mit einem Hubschrauber drüber und dann landen wir auf der anderen Seite wieder im Grünen, sondern es geht auch durch das dunkle Tal, der Todesnähe. Es mangelt hier in der Geschichte, es fehlt eigentlich an allem. Die Geschichte ist hier eine richtige Mangelgeschichte. Der gute Hirte ist da, Jesus, das Brot des Lebens. Und jetzt, tja, Philippus sieht, was wir haben. 200 Silbergroschen. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt in unsere Währung umgemünzt wäre, aber es ist zumindest viel zu wenig. 200 Silbergroschen ist nicht genug. Es ist sogar zu wenig, dass jeder nur ein bisschen was bekommt. Also das Geld wird knapp. Und das kann auch passieren, ich kenne da einige Missionare, die haben da ihre ständigen Glaubensprüfungen, weil sie Geld brauchen und es ist nicht da. Und sie wissen aber, Gott will, dass ich das tue. Und im letzten Moment, also ich habe da Dinge selbst schon erlebt und aber auch gelesen, das glaubst du gar nicht. Aber es dauert bis zum letzten Moment. Ich lese gerade von Georg Müller, dem Waisenvater von Bristol. Der hatte ja ein riesiges Waisenhaus da in England im 19. Jahrhundert und er wusste oft nicht, wie er die Waisenkinder satt bekommen soll. Und da erzählt er eine Geschichte, die hat sich mir eingeprägt. Die haben morgens, saßen die Kinder am Tisch beim Frühstück, aber es gab kein Frühstück, weil nichts da war. Und dann betet er, also er schreibt das selbst in sein Tagebuch, ich erfinde jetzt nichts. Er dankt Gott für das Frühstück, das gar nicht da ist. Und im selben Moment klopft es an der Tür und ein Bäckermeister mit vollen Brotkörben steht vor der Tür und sagt, ich habe gerade den Impuls bekommen, ich soll das hier abgeben. Und das hat er nicht nur einmal erlebt, sondern immer und immer wieder. Ja, also der Philippus sieht hier auf das fehlende Geld. Dann kommt ein Junge und ein Kind, heißt es hier. Ja, das ist auch nicht viel. Es wäre doch schön, wenn der Chef von der Fischereiinnung gekommen wäre und gesagt, ich kann da mal was organisieren. Oder der Inhaber von der Großbäckerei da in Galiläa. Wenn die gekommen wären, dann hätten wir was organisieren können. Aber es kommt ein Kind und das hat hier nur 2 Fische und 5 Brote. Also so gut wie nichts, weiß, wo das her hat. 2 Fische und 5 Brote für 10.000 Leute. Das ist nichts. Vielleicht kennt ihr Rosins Restaurants, da kommen immer die Testesser, die dann das Restaurant testen sollen. Und da kommen manchmal 20, 30 Leute auf einmal und in der Küche bricht das Chaos aus, weil es schon mit 20, 30 Gästen, die gleichzeitig essen wollen, zu viel wird. Und hier sind 5 Brote, 2 Fische für 10.000 Leute. Also eine absolute Mangelsituation, eine absolute Grenze. Und jetzt kommt etwas, das könnt ihr in der Bibel dick unterstreichen, Vers 11, Jesus aber. Ich habe einfach nur unterstrichen, Jesus aber. Gott wird es machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Also der gute Hirte führt seine Herde durchs dunkle Tal und hier gerade den Philippus, er bringt ihn in eine absolute Mangelsituation. Jesus aber nimmt sich jetzt dieser Sache an und führt aus dem dunklen Tal ans Ende von diesem Psalm: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und wie heißt es vorher? Du deckst mir einen Tisch, sogar im Angesicht meiner Feinde. Jesus aber. Also richten wir unseren Blick. Ich weiß, dass das das Natürliche ist, bei mir, bei dir, dass man den Blick auf das Sichtbare richtet, auf den Mangel, wo es fehlt. Vielleicht fehlt Geld, vielleicht fehlt Gesundheit. Vielleicht sind Menschen da, die uns gar nicht helfen, die uns helfen wollen, aber es aber nicht können. Richte den Blick nur auf Jesus. Hier steht Jesus aber. Und wenn Jesus die Sache in die Hand nimmt, das ist absoluter Wahnsinn. Es wird nicht gesagt, wie Jesus das gemacht hat. Wird hier nicht berichtet. Es wird nur gesagt, Jesus nahm die 5 Brote, 2 Fische, dankt und auf einmal werden alle satt. Und zwar nicht nur das, sondern es werden ja sogar noch 12 Körbe übrig gesammelt. Er schenkt mir voll ein. Also der Psalm 23 steht hier ganz deutlich im Hintergrund. Jetzt komme ich zum Schluss mit der kleinen Schlussfrage. Ja, wenn man eine Prüfung bekommt, ja, hat denn der Philippus die Prüfung bestanden? Eigentlich nicht. Er hätte ja sagen müssen, Jesus, wir haben nichts, wir haben kein Geld, wir haben ja kein Personal, aber du kannst die Sache doch in die Hand nehmen, sagt er aber nicht. Und trotzdem, das ist das Schöne, ist Philippus jetzt durchgefallen? Auch nicht. Das könnte man ja sagen, dass Jesus jetzt mit uns irgendwann mal genug hat und sagt, du bist jetzt schon so oft durchgefallen bei den Prüfungen, jetzt kannst du gehen und kannst dir einen anderen Meister suchen. Nein, Jesus macht weiter. Und wie gesagt, der Philippus ist ja nach der Auferstehung und nach Pfingsten bis in die Ukraine, also das ist ein ganz schönes Stück, was der da zurückgelegt hat, ohne Auto, ohne Flugzeug und hat dort der Überlieferung nach missioniert. Jesus macht Gott sei Dank mit uns weiter. Und wenn wir bei einer Prüfung durchfallen, kannst du sicher sein, dass Jesus die Prüfung immer wieder holt. Und dem geht die Geduld nicht aus. Und irgendwann fällt der Groschen und wir haben es verstanden. Und dann kommt wieder was Neues. Ich schließe mit einem wunderbaren Lied von Paul Gerhardt: Gib dich zufrieden und sei stille. Und da heißt ein Vers: Sprich nicht, ich sehe keine Mittel. Wo ich suche, ist nichts zum Besten, denn das ist Gottes Ehrentitel, helfen, wenn die Not am größten. Wenn du und ich nicht mehr spüren, tritt er herzu, uns wohl zu führen. Gib dich zufrieden. Amen.